Hallo und herzlich willkommen bei der 170. Folge meines Podcasts Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Wir sind nun tatsächlich im Jahr 1937. Im März diesen Jahres erscheint der Sammelband Murder in the Mews. Er enthält drei Novellas, also Texte in der Länge zwischen einer Kurzgeschichte und einem Roman und dann auch noch eine Kurzgeschichte. Texte, die zum Teil auch unabhängig vom Sammelband erschienen sind, entweder kurz davor oder kurz danach. So zum Beispiel auch die Novella, um die es heute geht. The Incredible Theft, der unglaubliche Diebstahl. Wie gesagt, zunächst erschienen in diesem Sammelband, es ist unbekannt, wäre theoretisch möglich, dass sie schon vorher in irgendeiner Zeitschrift erschienen ist, aber sie ist dann im Monat drauf, im April 1937, im Daily Express als Fortsetzungsgeschichte mit Illustrationen erschienen. Zeigt, dass Agatha Christie auch gleichzeitig in mehreren Medien damals präsent sein konnte, ohne dass das irgendwie dem Absatz geschadet zu haben scheint. Nun also The Incredible Theft. Diese Novelle hat eine interessante Entstehungsgeschichte. Mehr noch als Murder in the Mews, darum ging es ja in der letzten Folge, betreibt Agatha Christie mit ihr im besten Sinn Plot Recycling. Im Jahr 1923, nämlich 14 Jahre früher, veröffentlicht Agatha Christie nach dem Erscheinen ihres ersten und ihres zweiten Romans zwei Staffeln von Poirot-Geschichten, und zwar in der Zeitung The Sketch. Und im November 1923 ist eine dieser Geschichte The Submarine Plans. Und diese Geschichte wird dann 1937 mit The Incredible Theft wieder aufgenommen, erweitert. Es werden einige Namen geändert, es kommt ein Charakter dazu, es fällt Hastings raus. Aber die Handlung, der Plot, die Auflösung, ja bis in kleinste Einzelheiten hinein, bleiben gleich. Es gibt eine kleine Anpassung an die veränderte Zeit. Es werden keine U-Boot-Pläne, sondern es werden Pläne für einen neuen Superbomber gestohlen. Aber ansonsten, wie gesagt, bleibt alles gleich, aber von der Länge her deutlich erweitert. Von einer Kurzgeschichte zu einer Novella. Aus diesem Grund, weil da so große Ähnlichkeiten sind, habe ich damals, also am Anfang dieses Podcasts, diese Geschichte von 1923 nicht besprochen. Also nicht, dass jemand vergeblich nach der entsprechenden Folge sucht. Schon die 1923er Geschichte ist übrigens nicht ganz originell. Sie erinnert an die Sherlock Holmes Geschichte The Adventure of the Bruce Partington Plans von 1908. Auch Sherlock Holmes sucht damals gestohlene U-Boot-Pläne. Auch hier geht es letztlich um das Schicksal des gesamten Empires. Es ist eine der stärksten Sherlock-Holmes-Geschichten und sie ist geschrieben zu einer Zeit, als die englische Navy noch auf dem Höhepunkt ihrer Macht und U-Boote die neue mächtige Waffenklasse sind. Die Zeit eines Rüstungswettlaufs um die stärksten U-Boote und der Diebstahl von Konstruktionsplänen durch eine fremde Macht ist 1908 ein realistisches Szenario. Denn U-Boote sind damals noch ein völlig neuartiges Phänomen und natürlich deshalb für die Öffentlichkeit sehr spannend. Gerade vor wenigen Jahren erst, also 1901, hat die Royal Navy ihre ersten U-Boote in Auftrag gegeben, die deutsche Marine übrigens einige Jahre später. Also neues Phänomen, und dass diese Waffen einmal kriegsentscheidend sein werden, das weiß man 1908 noch nicht, aber in dieser Geschichte von Conan Doyle wird das zumindest durchgespielt, dass es entscheidend ist, in wessen Händen solche Konstruktionspläne sind, denn dadurch entscheidet sich das militärische Schicksal ganzer Völker. Insofern ist 1908, 1923 und dann auch 1937 das dann auch ein sehr plausibles kriminelles Motiv. Der Diebstahl solcher Pläne ist fatal, kann unglaublich reich machen, spielt ein wenig in das faszinierende Gebiet der Spionage hinein und Dieses Verbrechen kann sehr gut als absolut verachtenswert dargestellt werden, weil es eben nicht nur um private Bereicherung geht, sondern es geht eben darum, das eigene Land zu verraten oder eben nicht. Das hilft natürlich auch, denn ganz ehrlich ist das Genre ein Stück Papier wird gestohlen nicht besonders aufregend. Aber es ist ein Stück Papier, das die Welt verändern kann und auch das ist natürlich, gehört natürlich zur Wahrheit dazu. Für den Plot einer Kriminalgeschichte ist es letztlich irrelevant, ob ein Bomberplan, ein Edelstein oder ein Radiergummi gestohlen wird. Es braucht immer einen mehr oder weniger ausgeklügelten, genialen Plan, um Spuren zu verwischen und natürlich braucht es dann eine Menge Einsatz von kleinen grauen Zellen auf Seiten der Ermittelnden. Die Sherlock-Holmes-Geschichte von 1908 ist deutlich drastischer, blutiger und tragischer als die Poirot-Geschichte, die 1923 mehr eine Fingerübung ist als ein Meisterwerk an sich. Das liegt erstmal am Aufbau der Geschichte. Es kommt niemand zu Tode, anders als bei Sherlock Holmes. Und natürlich ist das Verhältnis der Öffentlichkeit zu U-Booten ein wenig ein anderes. Auf der einen Seite sind sie nicht mehr die große Novität, auf der anderen Seite hat man im Ersten Weltkrieg natürlich erlebt, was sie anrichten können und insofern passt es dann doch wieder irgendwie. Aber natürlich spielt auch ein wenig die Rolle, dass Agatha Christie eine Hommage an Sherlock Holmes schreiben will oder vielleicht auch sich beweisen will und vielleicht auch anderen, dass sie mit den Größten ihres Fachs, also auch mit dem großen Conan Doyle, der ja damals noch lebte, dass sie mit denen mithalten kann. Das klappt übrigens mit der Geschichte von 1923 nur bedingt. Es passt, was den Meisterdetektiv Hercule Poirot oder den ausgeklügelten Plot und die Auflösung betrifft. Da klappt das auf jeden Fall, da ist sie ihrem Vorbild überlegen, aber in puncto Stimmung und Atmosphäre ist Conan Doyle klar stärker. Das gilt eigentlich auch noch für die Geschichte von 1937, denn man könnte sagen, gegenüber der Stimmung, die Sherlock Holmes oder beziehungsweise Conan Doyle 1908 aufbaut, ist die Geschichte The Incredible Theft von 1937, diese Novella, ja, also es ist nicht so wirklich aufregend. Es ist wenig Action, eine gewisse Tragik ist auch dabei, aber es passiert weniger. Und es kommt dann tatsächlich eher auf die intellektuelle Aufklärung des Falls an. Und trotzdem ist die Geschichte 1937 mehr als eine Fingerübung. Zunächst mal beweist Agatha Christie mit ihr wieder einmal ein feines Gespür für die Stimmung ihrer Zeit. Gerade dadurch, dass sie den Fokus weglenkt von den U-Booten hin zu den Bombern. 1935 hat die Zerstörung der spanischen Stadt Guernica auf besonders drastische Weise gezeigt, dass das Bombardement ganzer Städte einen Quantensprung in der Kriegsführung darstellt. 1934, also wirklich wenige Jahre vor dem Erscheinen der Novelle, hat die englische Regierung einen 5-Jahres-Plan formuliert, um die Bomberstaffeln angesichts eines drohenden Krieges deutlich auszubauen. Und dennoch hat die Royal Air Force hier bis kurz vor dem Krieg einen Modernisierungsstau. Die Kampfflugzeuge sind technisch schlicht veraltet. Und genau das ist die Situation, in die Agatha Christie mit ihrer Novella hineinschreibt. Denn genau das soll ja geändert werden. Dadurch, dass es die Pläne für einen genialen Bomber gibt, der alles verändern wird. Und natürlich wäre es mehr als peinlich, wenn diese Pläne in die Hände von, von Nazi-Deutschland fallen. Und man könnte sagen, deshalb ist der Diebstahl der Pläne für einen Superbomber das Verbrechen, wenn es kein Mord sein soll. Welche Verwüstungen die Bomber nur wenige Jahre später auf beiden Seiten anrichten werden, das ist 1937 kaum abzusehen, trotz Guernica. In verdunkelten Räumen oder Bunkern, in U-Bahn-Schächten oder in den Ruinen zerstörter Städte nur wenige Jahre später hat sich diese Geschichte dann wahrscheinlich auch nochmal anders gelesen. Übrigens ist Agatha Christie hier so politisch wie selten. In The Incredible Theft finden sich Diskussionen darüber, welche Qualitäten ein Politiker haben muss und wie die Politik auf die öffentliche Meinung Rücksicht nehmen muss, beziehungsweise gelegentlich auch ganz bewusst gegen die öffentliche Meinung handeln muss. Zum ersten Mal begegnen wir übrigens einer Politikerin, die allerdings nicht als besonders angenehme Person geschildert wird. Interessant ist auch, dass der Rüstungsminister sich anschickt, Premierminister zu werden, fast wie ein Kommentar zu dem Widerstreit zwischen Kriegsbereitschaft und Appeasement, der die damalige Politik bestimmt. Die Autorin schlägt sich klar auf die eine Seite. Sie mahnt mit dieser Geschichte und das kommt am Ende auch nochmal deutlich raus, dass die Zeiten anders werden, dass sozusagen England auf schwere Zeiten zugeht, die durchaus etwas mit Krieg zu tun haben. Insofern gibt sie zwei Jahre vor Kriegsbeginn die Stimmung, zumindest in einem Teil des Vereinigten Königreichs, feinfühlig wieder. Was mir auch noch aufgefallen ist an dieser Geschichte, ist, dass die Autorin recht ungeschützt die damalig vorherrschende Meinung gegenüber Frauen und gegenüber Fremden wiedergibt. Das ist zum Teil relativ schwer zu lesen, finde ich, auch wenn es natürlich die Aussagen von handelnden Personen sind und nicht unbedingt die der Autorin, aber wie da über Frauen gesprochen wird, auch wie die einzige Politikerin, die da mit dabei ist, geschildert wird, diese Männerwelt agiert und völlig perplex darüber ist und auch richtig wütend darüber, dass sie vielleicht von einer Frau reingelegt wurden. Also insofern muss man sich einfach klar sein, dass hier das Frauenbild und auch das Bild von fremden Menschen dieser damaligen Zeit wiedergegeben wird, auch von Hercule Poirot an der einen oder anderen Stelle. Übrigens, was bei Agatha Christie gar nicht so häufig ist, ist diese Geschichte sehr von den Männern geprägt. Von einer Männerwelt, als die Politik gezeichnet wird, wahrscheinlich durchaus realistisch. Die Frauen, durchaus interessante Charaktere, bleiben im Hintergrund. Das Setting ist schon fast übertrieben klassisch Agatha Christie. Eine Wochenendgesellschaft in dem prachtvollen Landhaus von Lord Charles Mayfield. Der gehört allerdings nicht zum alten englischen Adel, sondern er ist von Haus aus Ingenieur und Geschäftsmann und augenblicklich Rüstungsminister. Dazu der Favorit auf die Nachfolge des aktuellen Premierministers. Und dass sich mehrere wichtige Personen, vor allem Männer natürlich, aus dem Londoner Politikbetrieb auf dem Land treffen, um dort Deals auszuhandeln oder irgendwelche geheime Dinge zu besprechen, das ist zwar ebenfalls typisch Agatha Christie, kommt immer wieder vor, aber es ist damals tatsächlich auch Realität gewesen. Der größte Teil der politischen Klasse ist eben auch Teil der Oberschicht und auch Treffen mit ausländischen Botschaftern, Staatsmännern und so weiter. Auch die finden auf dem Land statt, wo man unter sich ist, wo alles irgendwie besser kontrolliert werden kann und wo eben die meisten der Beteiligten auch wohnen. Insofern, ja, es ist klassisch Agatha Christie, aber es ist eben auch eine Beschreibung des politischen Betriebs dieser Zeit. Zu Gast bei dieser Wochenendgesellschaft sind Air Marshal George Carrington, also der Chef der Luftwaffe. Er ist außerdem ein alter Freund des Rüstungsministers und er hat seine Familie mitgebracht. Das heißt, seine Frau Julia Carrington, eine nervöse Schönheit, die, auch das keine Seltenheit, eine leidenschaftliche Bridge-Spielerin ist. Allerdings scheint sie auch sonst gerne zu spielen, was zur Folge hat, dass sie verschuldet ist, ebenso übrigens wie ihr Sohn, der auch mit dabei ist. Allerdings ist Reggie Carrington, der Sohn, kein Spieler, zumindest erfährt man das nicht. Es scheint, dass sein Geldbedarf eher einem allgemein flotten Lebenswandel zu verdanken ist. Reggie ist so einer der vielen schwachen, lebenslustigen jungen Männer, die nicht so genau wissen, wofür sie da sind und die Werke von Agatha Christie zumindest in den ersten Jahrzehnten bevölkern. Dann ist zu Gast die schon erwähnte Mrs. McCutter. Sie ist Member of the Parliament, Expertin in Wohnungsbau und Infant Welfare, also der Unterstützung von Kindern, die irgendwie alle nervt. Und ich frage mich dabei, ob Agatha Christie, diese Politikerin, die nicht in ihr normales Frauenschema passt, absichtlich so negativ oder ja, zumindest so nervend zeichnet. Dazu kommt dann eine andere Frau, die verführerische Amerikanerin Mrs. Wenderlin, die eine Spionin ist, was ihrem Gastgeber völlig klar ist. Sie ist mit einer eigenen Zofe angereist, der hübschen Französin Leonie. Das Bild wird komplettiert durch Lord Mayfields Sekretär, Mr. Carlyle. Der ist auch ein typischer Sekretär bei Agatha Christie, zuverlässig, zugeknöpft, etwas lebensfremd, völlig das Gegenteil von Reggie Carrington. Und anders als der hat er eben eine sinnvolle Rolle in der Gesellschaft. Und an diesem Wochenende, gleich am ersten Abend, verschwinden die Bomberpläne. Und eine der genannten Personen muss sie gestohlen haben, und zwar fast unter der Nase von Lord Mayfield und Sir George Carrington. Das führt dazu, dass Poirot mitten in der Nacht aus dem Bett geholt und aufs Land verfrachtet wird. Aber das macht er natürlich gerne, denn es geht gleich in doppelter Hinsicht um das Schicksal des Empires. In militärischer Hinsicht und dann auch in politischer. Denn ein solcher Skandal könnte die Karriere von Lord Mayfield gefährden und so jemanden wie ihn bräuchte das Land jetzt. Das ist zumindest seine eigene Meinung und die bleibt aber auch sonst unwidersprochen. Das ist eigentlich schon alles, was diese Novella trägt. Sie ist weder actiongetrieben noch besonders blutrünstig, es fließt eigentlich gar kein Blut. Es ist eine verdächtig ruhige Geschichte und auch wenn interessante Themen wie die Integrität von Politikern aufblitzen und für mich ein wenig auch die Stellung der Frauen zu dieser Zeit und so weiter, na, trotzdem hat sie für mich nicht ganz die Qualität von Murder in the Muse. Ihrer kleinen Schwester von 1923 ist sie aber auf jeden Fall überlegen, weil sie sich mehr Zeit lässt und den Charakteren mehr Aufmerksamkeit schenkt. Man merkt der älteren Geschichte dann doch an, dass es ihr sehr um die Mechanik des Plots und vielleicht auch um die Hommage an Sherlock Holmes geht. Nicht viel mehr. Also die Fassung von 1937, The Incredible Theft, enthalten im Sammelband Murder in the Muse. Diese Novella ist also vielleicht nicht originell und auch nicht außergewöhnlich, aber sie reiht sich ganz gut ein. Sie schadet dem Sammelband nicht. Das ist eine Weitung des Horizonts nach dem sehr persönlichen Setting von Murder in the Muse, die ganz große politische Bühne. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns wieder mit einer Novella, die eine ältere Geschichte weiterschreibt, erweitert, ein bisschen deutlicher als in diesem Fall, aber auch hier Plot Recycling. Aber davon mehr beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute.